Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Okay, da wird noch gerannt. Jeder findet seinen Weg. Du hast ihn hierher gefunden, das ist richtig gut. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, auch von mir, in der Matthäusgemeinde und zu dieser Predigt, die ich euch halten darf. Ich bin Philipp, bin Teil des pastoralen Teams und hab das Vorrecht, zu euch heute zu predigen am 4. Advent. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war ein langes Jahr, oder? Für uns auch als Gemeinde, was haben wir nicht alles erlebt in diesem Jahr? Eine Gemeindevision, die wir euch präsentiert haben, schon so lange her, wisst ihr schon gar nicht mehr, ne? Eine neue Gemeindevision und dann ein Wochenende darauf hat Andreas gesagt, dass er geht. Wir haben einen neuen Pfarrer gewählt. Wir fusionieren. Und am 11.01. feiern wir hier neue Gottesdienste mit einem neuen Logo und Corporate Design, was vorbereitet wird gerade noch. Also es hört nicht auf. Und ich bin besonders dankbar, dass viele dieser Dinge einfach gelungen sind. Ich bin dankbar für unseren Kirchenvorstand, der sich so häufig getroffen hat wie noch nie, für unsere Gemeindevertreterinnen und Vertreter, die sich so oft getroffen haben wie noch nie und für viele von euch, die ehrenamtlich einfach immer am Start sind und das mitgetragen haben. Castle Kids war ja auch noch so ein Riesenmusical und so, vergisst man, ne? Und vielleicht, das ist ja alles, was das, was so neben Schule und Arbeit geschieht. Und vielleicht geht's dir auch so, dass du sagst, hey, also ich weiß nicht, ob ich bereit bin für Weihnachten. Bereit für Erholung bin ich auf jeden Fall. Bereit für Ruhe bin ich auf jeden Fall. Aber bist du wirklich bereit für das Fest? Bist du wirklich bereit für das Fest? Und ihr merkt, also ich fühle mich noch nicht so ganz ready und ihr vielleicht auch nicht. Und dabei will ich uns heute helfen, dass wir von Getriebenen von Weihnachten uns hinentwickeln hin zu Menschen, die heute einen aktiven Schritt zugehen auf Jesus, dessen Ankunft wir feiern. Dass du hoffentlich so rausgehst aus diesem Gottesdienst, das ist mein Wunsch. Und ein utopisches Ziel, wenn es nur an mir läge, aber gut, dass Gott derjenige ist, der hier ist und der spricht. Und ich will dir einen Moment geben, anzukommen in dieser Predigt und ich will dich fragen, was spürst du, wenn du in dich hineinhörst? Stress? Ist da diese Müdigkeit des Jahres, die ich gerade beschrieben habe? Was spürst du? Spürst du schon gar nichts mehr? Und was spürst du danach, nach dem Stress, nach der Müdigkeit? Vielleicht spürst du, dass du, und das hoffe ich sehr für dich und für mich, dass wir nicht nur gestresst sind, nicht nur Getriebene von Weihnachten sind, nicht nur müde sind von dem Jahr, sondern dass wir auch etwas spüren, tief in uns eine Sehnsucht. Und damit meine ich eine Sehnsucht nach mehr als nur Ruhe, eine Sehnsucht nach das, was eigentlich dahinter steckt, Geborgenheit. Vielleicht sehnst du dich nach Familie und nach Freunden und endlich Zeit zu haben, um sie mit ihnen zu verbringen. Aber vielleicht sehnst du dich noch viel mehr als Familie und Freunde nach Nähe. Nach Nähe. Und vielleicht steckt hinter der Sehnsucht, die du hast, nach Zuhause, nach endlich es auch genießen zu können, weil du nicht arbeiten musst oder irgendwo hin musst. Vielleicht steckt dahinter auch viel mehr als nur vier Wände, die wir uns schön machen zu Weihnachten, sondern vielleicht steckt dahinter auch der Wunsch nach einem Gegenüber. Nach einem Ort, nach einer Person, wo ich wirklich so sein kann, wie ich bin. Denn das ist ja so. Hey, wir können so dankbar sein und wir können Weihnachten feiern mit Freunden und mit Familie, aber du kannst gesehen werden von allen und trotzdem weiß keiner, was wirklich in dir abgeht. Du kannst dabei sein und trotzdem kennt dich keiner so richtig. Du kannst funktionieren in Gesellschaft und auf all die Fragen, wie war dein Jahr, wie lief's damit und sowas, kannst du antworten und trotzdem kannst du nicht ankommen in dem, was so um dich herum passiert. Ankommen bei den Menschen, die da sind. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn du all diese Sehnsüchte hast, aber keine Antwort darauf hast und oder schon manches Mal Weihnachten gefeiert hast und irgendwie enttäuscht zurückgeblieben bist, weil Freunde, Familie, Weihnachtsbaum, Geschenke doch nicht irgendwie so alles sind, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, dass Gott einen Satz uns geschenkt hat für heute, ein Bibelwort, was genau da reinspricht und was vielleicht Antworten gibt auf die Sehnsüchte, die du hast. Und es steht in Johannes 1, Vers 14, da heißt es, er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzigartige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. In diesem Satz steckt so viel, oder in diesen zwei Sätzen vielmehr, in diesem einen Vers. Und wir bleiben heute nur da und ich hoffe, dass ich ihn dir näher bringen kann. Und ich habe gedacht, ich fange damit an, wo du vielleicht eine Sehnsucht hast nach Zuhause, nach wirklich Ankommen. Und wir haben hier so ein bisschen auf der Bühne so eine Zuhause-Szene nachgestellt. Und einige Plätze sind schon belegt, wie man sieht. Aber ich habe dir mal von mir persönlich, so vier Bilder von zu Hause mitgebracht. Zu Hause von frühester Kindheit bis hin zu, ja, wie es jetzt auch für mich ist. Und ich hoffe, dass du vielleicht einhaken kannst bei den Bildern, die du dann vielleicht hast, die vielleicht bei dir kommen, was für dich zu Hause ist. Vielleicht sind es ja auch nicht Bilder, vielleicht sind es ja auch Geräusche, Gerüche. Das kann ja auch zu Hause sein. Und ich fange an bei meinem Elternhaus. Ich bin behütet aufgewachsen in Bremen-Habenhausen, da ist die Welt noch in Ordnung. Und ihr seht mich da, das war in der Grundschule. Ich war das einzige Kind mit schwarzen Haaren und ich wurde gemobbt. Und deswegen war Schule so ein Ort, an dem ich nicht unbedingt gerne hingegangen bin. Und dafür hatte ich zu Hause in meinem Kinderzimmer meine Lego-Stadt. Und wir hatten so, also ich, meine Schwester und mein einziger Freund, der auch Vietnamese war und in der Nachbarschaft wohnte, wir hatten so unsere Platten und haben so aus Lego unsere eigenen Häuser gebaut. Und in dieser Lego-Stadt habe ich, und das habe ich später erst realisiert, da ging es um mehr als nur mit Lego spielen. Sondern in dieser Lego-Stadt hatte alles seine Ordnung, wo vielleicht bei mir nicht alles in Ordnung war. In dieser Lego-Stadt habe ich Beziehungen, Freundschaften, Familiengeschichten gehabt. Vor allem aber viele, viele Freunde in verschiedenen Häusern. Da waren mehr als nur für meine Schwester, für mich und meinen Kumpel, sondern da waren vielleicht 10, 12 Häuser. Vielleicht auch für die Freunde stehen, die ich nicht hatte. Und vielleicht geht es dir auch so, dass zu Hause ein Ort ist, und das war für mich mein Kinderzimmer, diese Lego-Stadt. Zu Hause ist vielleicht für dich auch ein Ort, an dem ich so sein darf, wie ich bin, ohne mich schützen zu müssen. Da, wo ich mich sicher fühle. Und ich habe dir ein zweites Bild mitgebracht, denn diese Sicherheit, dieses Zuhause, das ist ins Wanken geraten, als mein Vater gestorben ist, als ich 16 war, und das ist ein Bild von ihm. Und mein Vater war für mich die Person, wo, wisst ihr, egal welche Fragen ich hatte, egal was ich brauchte, ich wusste, er war zwar immer am Arbeiten, aber wenn ich runterging abends an sein Arbeitszimmer klopfte und er die Tür aufgemacht hat, dann wusste ich, Papa weiß alles. Der hat auf jede Frage auch eine Antwort. Und als er dann gestorben ist, habe ich realisiert, hey, zu Hause ist mehr als nur vier Wände, ne? Zu Hause, wenn dir diese Sicherheit abhanden kommt, dann merkst du, zu Hause ist mehr als nur das Dach über deinem Kopf. Ich bin dann losgezogen, bin raus in die Welt, um ja auch irgendwie zu suchen nach Sinn, und hatte Jesus schon gefunden, bin dann raus auf die Doulos gegangen und auf dieses christliche Schiff, auf dieses Missionsschiff für 2 Jahre, da war ich 20. Und da hatte ich, auf 8 Quadratmetern waren wir zu viert und wir hatten so Doppelstockbetten und meins war links oben. Und es waren 4 Personen aus 4 Kulturen. Keine von den Kulturen hatte Aufräumen irgendwie im Sinn. Und wir waren da zusammen. Und mein Zuhause war, wenn ich auf das oberste Bett geklettert bin und auf der Leine, die da gespannt war, mein Handtuch so zugerückt habe und der Vorhang zufiel, das war mein Zuhause. Da war ich dann für mich. Und an der Wand und unter mir, so 50 Zentimeter an der Kabinendecke, da klebten Bilder von meinen Freunden und meiner Familie. Und ich habe erfahren, Zuhause ist mehr als ein Raum, wo viel Platz ist. Es ist dort, wo mein Herz zur Ruhe kommt. Sei es damals bei meinem Vater oder wenn ich für mich sein konnte. Ich habe dir ein drittes Bild mitgebracht und das ist ein Bild, da war ich viel unterwegs. Das war danach, also es hörte nicht auf mit dieser Zeit auf dem Schiff, sondern danach fingen die Studienjahre an. Und ich habe in vielen WGs gewohnt. Ich war in Koblenz, danach in Mannheim, dazwischen in Kalifornien. Das ist aus Kalifornien, war recht spartanisch und da waren wir zu zweit. Ich lag unten und über mir lag so ein Amerikaner, ein Basketballer. Der war gefühlte 2,10 Meter. Und die Matratze bog sich extrem durch und er kam mir extrem nah. Und das war nicht das einzige Studien-WG-Zimmer. In Singapur hatte ich auch noch eins, was ich geteilt habe. Und dann im Praktikum in Hagen, Gummersbach, in Vietnam. Es gab so viele Orte und so viele Ortswechsel. Und immer hieß es irgendwo neu hinkommen, neu ankommen. Ein neues Zuhause, neue Leute, die man kennenlernt. Und dabei wusste man von Tag 1, das hier ist nur ein Zuhause auf Zeit. Wir lernen uns kennen und wissen, in ein paar Monaten müssen wir uns wieder verabschieden. Und diese Rastlosigkeit, die hörte nicht auf, als ich dann anfing zu arbeiten, ging es immer jeden Montag auf die A1 runter und ich hatte meine kleine Arbeitswohnung und Donnerstag ging es wieder zurück und als ich dann später als Berater unterwegs war, montags früh um 5 Uhr ging es zum Flughafen und dann irgendwie abends einchecken in irgendein Hotel und Donnerstagabends entweder zurück nach Hause spät oder nach München, wo mein Team war und nochmal einen Bürotag einlegen und erst dann nach Hause. Und in dieser Zeit ist in mir eine Sehnsucht gewachsen, dass ich so für mich gesagt habe, hey, zu Hause ist doch eigentlich der Ort, an dem ich nicht mehr aus dem Koffer leben muss, sondern wo ich endlich angekommen bin. Und vielleicht bist du auf der Durchreise und oder noch nicht so lange hier und bist hier nicht geboren, bist vielleicht auch noch nicht so lange hier in Deutschland und kannst es nachempfinden, dieser Wunsch anzukommen, endlich anzukommen. Und das vierte und letzte Bild, was ich so mit uns teilen möchte, das bin ich, seltener Anblick, ich weiß, im Talar. Wie sieht's heute aus? Heute habe ich meine eigenen 4 Wände mit meiner Familie und ich bin zutiefst dankbar für sie. Ich habe 2 sehr lebendige Kids und meine Frau und meine Kinder sind mein Zuhause, sind mein Rückzugsort. Aber auch nicht immer, weil Ruhe ist auch nicht, ne? Mit denen, die sind einfach so lebendig und ich bin total dankbar und gleichzeitig ist es auch immer wieder eine Challenge. Und auch dieser Job. Ich bin dankbar, dass ich einer eurer Pastoren sein darf, aber die Herausforderung daran, Pastor zu sein, ist, dass man sich immer wieder fragt, wo darf ich wirklich ich sein? Wo darf ich wirklich ich sein, ohne Erwartung an mich, an meine Rolle? Und deswegen ist viertens zu Hause auch dort, wo ich gekannt bin, wo jemand mich wirklich kennt und die zu Hause kennen mich im Bademantel, nichts drunter. Und ihr hier, ihr kennt mich vielleicht auch im Talar, aber einige von euch, da bin ich dankbar für, sind Freunde, sind Wegbegleiter gewesen, auch schon bevor ich Pastor gewesen bin. Und ihr kennt mich, deswegen ist zu Hause für mich ein Ort, wo ich gekannt bin und trotzdem bleiben darf. Ein Ort, wo ich, und Menschen, wo ich von ihnen gekannt werde wie niemand sonst und sie mich trotzdem lieben. Und so habe ich dir so 4 Bilder mitgebracht und vielleicht hast du auch solche Bilder oder ähnliche Bilder oder sind dir so ein paar Gedanken gekommen, wo du merkst, wo wir miteinander merken, zu Hause ist mehr. Zu Hause ist mehr. Und ich will dir einen Moment geben, darüber nachzudenken, was für dich zu Hause ist und welche Bilder dir so kommen. Ich habe dir versprochen, dass dieses Bibelwort, dieser Bibelvers, dass wir bei dem heute bleiben werden und dass der Antworten vielleicht auch liefert auf die Bilder, die du mal hattest, die dir gekommen sind, die Bilder, die nicht mehr so sind, wie sie einmal waren, da wo du zu Hause bist, aber weißt, zu Hause ist mehr. Wir kehren zurück zu Johannes 1, Vers 14 und ich möchte dir dieses Bibelwort einmal vorlesen nach einer anderen Übersetzung, nach der neuen Genfer Übersetzung und da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und vielleicht bist du nicht so oft in Kirche, vielleicht kennst du dich nur nicht so aus in der Bibel und fragst dich, was bedeutet das bitte? Das ist völlig okay. Ich versuch's dir heute zu erklären. Vielleicht geht's dir so wie viele Menschen, die, wenn sie an Religion denken, an Distanz denken. Hey, da ist ein Gott, der ist da oben. Und dann sind Menschen, da sind wir und wir sind irgendwie da unten. Und dazwischen klafft so eine riesige Lücke. Vielleicht denkst du auch, ja, Religion, das sind doch eigentlich nur Projektionen von menschlichen Vorstellungen auf etwas, was höher ist. Aber dieses Wort, das durchbricht beides. Sowohl den Gedanken von Gott ist ganz, ganz weit weg und da ist Distanz, als auch er ist nur eine Projektion unserer Vorstellungen. Weil wir hier lesen, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und wir verstehen, wir dürfen das verstehen und lernen, Gott betritt unsere menschliche Realität. Gott betritt unsere menschliche Realität. Er bleibt nicht in der Vogelperspektive. Er ist nicht da oben weit weg, sondern er erfährt selber, was es heißt, Mensch zu sein. Und wenn da steht, er das Wort, der das Wort ist, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut, dann meint Fleisch die Zerbrechlichkeit, die damit einhergeht. Die Zerbrechlichkeit, die unser Menschsein mit sich bringt. Müdigkeit, Hunger, Angst, Verletzlichkeit, Leid, Versuchung, Sterblichkeit, all das ist das, was Jesus erleben wird. Und ist all das, was seine Menschlichkeit ausmacht. Hey, wenn du einsam bist, dann darfst du wissen, Jesus war einsam. Wenn du sagst, hey, ich habe kein Zuhause, dann darfst du wissen, Jesus ist umhergezogen, auch er wusste nicht, wo schlafe ich heute. Wenn du keinen Rückzugsort hast, dann darfst du wissen, Jesus kannte keinen Rückzugsort. Gott wird Mensch und das nicht nur theoretisch, sondern ganz persönlich kann er nachvollziehen, was du erlebst, weil er es selbst erlebt hat, weil er Mensch geworden ist. Und ich möchte das so sagen, nicht abgrenzend sondern, und dagegen, sondern ich möchte hervorheben, was das Besondere ist des christlichen Glaubens. Kein anderer Gott tut das als der Gott der Bibel. Kein anderer Gott kommt uns so nah wie der Gott der Bibel. Es gibt Religionen, wo Gott fern ist und unberührbar ist und bleibt. Das Göttliche im Islam, im Hinduismus, im Judentum ist weit weg. Und Gott ist weit weg, aber keiner von uns. Keiner von uns. Und es gibt Religionen, wo Menschen zu Göttern werden. Wir denken an die Antike und die Helden der Antike in der griechischen Mythologie. Wir denken an die römischen Kaiser, die verehrt wurden wie Götter. Wir denken an Menschen wie den Buddha, der als Gott verehrt wird. Aber das sind Menschen, die erhoben worden sind zu Göttern, aber keine Götter sind. Kein anderer Gott tut das, was der Gott der Bibel getan hat. Gott wird ganz Mensch und bleibt ganz Gott. Gott wird ganz Mensch, nicht halb, nicht halber Mensch, nicht halber Gott, sondern ganzer Mensch, ganzer Gott. Er ist sich für nichts zu schade. Und vielleicht fragst du dich, okay, warum ist dieser Gott der Bibel so anders? Vielleicht fragst du dich, warum hat er das getan? Warum tut er das? Und wenn du weiterblättest im Johannesevangelium, dann bekommen wir Antwort darauf von Jesus selbst. Er erklärt das, warum er diesen Weg gegangen ist. Da heißt es in Johannes 6, Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Das ist Weihnachten. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist, und da haben wir es wieder, mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Warum tut sich Gott das an? Warum wird er Mensch? Warum wird er Mensch von Fleisch und Blut? Er wird Mensch, um für uns zu sterben. Für dich und für mich. Er tut das nicht aus Schwäche, sondern aus Liebe. Und er tut das für deine und meine Schuld, für unser Versagen, für unsere Scham, nimmt er das auf sich, damit wir ewiges Leben haben. Und die gute Nachricht ist aber, dass sein Sterben, dieser Tod, nicht das letzte Wort hat. Wir lesen weiter im Johannesevangelium, in Johannes 2, Vers 19 bis 21. Da sagt Jesus, und er ist im Gespräch mit einigen Juden, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel hatte Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. Wenn wir die Ankunft, das Menschwerden Gottes feiern an Heiligabend, dann steckt im Heiligabend bereits Karfreitag drin, aber darüber hinaus auch die Auferstehung. Gott wird Mensch, hat einen Körper und dieser Körper wird getötet, aber er wird auch auferweckt. Und das sind gute Nachrichten für uns, weil wir dann weiterlesen im Brief des Apostel Paulus in Philipper 3, 20 bis 21, dass er dann schreibt, wozu das gut ist. Er sagt, unsere Heimat für uns, die wir Christen sind, uns nennen und Jesus nachfolgen, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren vergänglichen Körper verwandeln, sodass er seinem herrlichen, auferstandenen Körper gleich wird. Er hat die Macht dazu, weil ihm alles unterworfen ist. Gott nimmt unser Menschsein an, indem er auf diese Welt kommt. Und er nimmt unser Menschsein hinein in Tod und Auferstehung, in eine Auferstehung, die einmal mündet in die Herrlichkeit bei ihm. Jesus nimmt unser Menschsein hinein in die Herrlichkeit Gottes. Und das ist das, was mitschwingt schon an Weihnachten, was unsere Aussicht ist von Weihnachten aus. Wir haben die Hälfte des ersten Verses geschafft, ne? Jetzt kommt die zweite Hälfte. Es geht weiter. Also, er, der das Wort war, wurde Mensch von Fleisch und von Blut. Und dann heißt es im nächsten, und er wohnte unter uns. Er wohnte unter uns. Und das griechische Wort, das bedeutet eigentlich, er schlug sein Zelt auf, steht da wortwörtlich. Er schlug sein Zelt auf. Und wenn du vielleicht dich ein bisschen in der Bibel auskennst, dann weißt du, dass das ein Echo ist, eine Verbindung ist ins Alte Testament zu der Stiftshütte, zu dem Zelt der Begegnung, wo das Volk Israel diesen Ort hatte, wo es hinkommen konnte, weil Gott schon immer unter seinem Volk wohnen wollte. Schon damals wollte er das. Und schon damals war es ein Zelt, kein abgeschotteter Thronraum, wo man irgendwie noch durch 5 Zugangs irgendwie Checks durchgehen musste, durch Türen, die versperrt waren, sondern ein Zelt bedeutet auch, da ist Zugänglichkeit, da ist Nähe. Ich kann sehen, dass da was stattfindet im Zelt. Wenn deine Kinder oder Enkelkinder mal im Garten übernachtet haben, dann siehst du durchs Fenster, ob die schon schlafen oder dass sie immer noch nicht schlafen. Ein Zelt bedeutet Nähe, Zugänglichkeit. Aber vielleicht denkst du auch, ja, aber ein Zelt ist ja auch nur provisorisch. Und ja, das macht vielleicht Sinn. Jesus, als er aufwuchs und als er anfing zu predigen und den Menschen zu dienen, mit den Jüngern, da zog er umher, er reiste viel. Und so gesehen könnte man auch sagen, ja, der hatte ja immer nur ein Zelt, was er aufgeschlagen hat oder irgendwo, wo er eingekehrt ist. Er wusste oft nicht, wo er schlafen würde. Aber das ist Zelt, das meint kein Provisorium. Derselbe Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, der schreibt, dass es um mehr geht, um eine dauerhafte Wohnung geht, die Gott bei uns einnehmen möchte. Und er weist darauf hin, dass das einmal so sein wird in weiter Zukunft, im letzten Buch der Bibel. Da schreibt Johannes in Offenbarung 21, Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und es ist interessant, das Wort, was Johannes nur einmal gebraucht, hier in Johannes 1, Vers 14, gebraucht er dann noch drei weitere Male in Offenbarung. Dasselbe Wort, dasselbe Motiv und der Gedanke, Gott will dauerhaft. Nicht nur für kurz, nicht nur für eine Nacht, nicht nur uns besuchen. Er will dauerhaft Wohnung nehmen bei dir und bei mir, bei den Menschen, bei seinem Volk. Und dann fährt Johannes fort. Wir kehren zurück zu unserem Predigttext, Johannes 1, Vers 14. Da sagt er, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzigartige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Und es ist interessant, er beschreibt, er, der das Wort war, wird ein Mensch aus Fleisch und aus Blut und er wohnt unter uns, aber und wir sehen seine Herrlichkeit. Aber das ist interessant, weil er einige Verse weiter in Johannes 1, Vers 18 schreibt, wie es vorher gewesen ist. Da schreibt er, niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Und es war so. Weihnachten ist so, diese Zäsur. Vorher war es so, niemand hat Gott je gesehen. Und selbst wenn er zeltete unter seinem Volk im Alten Testament, schauen wir mal genauer hin. Hat jemals jemand Gott gesehen? Mose sah Gott in einem brennenden Busch, aber er hat ihn nicht gesehen. Israel folgte Gott in einer Wolkensäule, aber hat ihn nicht gesehen. Samuel hörte die Stimme Gottes, aber er hat ihn nicht gesehen. Elia hörte dieses sanfte Säuseln, was er wahrgenommen hat, aber er hat Gott nicht gesehen. In Jesus, erst in Jesus, wird der unsichtbare Gott das erste Mal sichtbar. In Jesus wird der unsichtbare Gott sichtbar. Und was siehst du, wenn du auf Jesus blickst? Was siehst du, wenn du auf Jesus blickst? Johannes hat es so beschrieben. Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Hey, wenn wir kommen mit unserer Sehnsucht nach Zuhause, wenn wir kommen mit einer Sehnsucht nach einem Ort, nach einem Gegenüber, das uns kennt und trotzdem liebt, trotzdem annimmt, wo wir trotzdem bleiben dürfen, dann schau auf Jesus. In ihm findest du Gnade und Wahrheit. Und mit Gnade ist gemeint, er sieht dich, wie keiner sonst dich sieht. Er kennt die Dinge, die du versteckt hast, die du in den Keller gepackt hast. Er kennt deine Schuld, er kennt deine Scham, er kennt deine Gedanken, er weiß alles. Aber er ist trotzdem für dich gestorben. Er ist trotzdem für dich gekommen, ist Mensch geworden. Er ist trotzdem für dich ans Kreuz gegangen und er ist für dich auferstanden, damit du auferstehen kannst und ewig leben kannst. Und das ist Gnade. In wenigen Sätzen. Wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir dieses Opfer, was Gott bringt, diese Gnade, die uns zuteil wird durch das, was er für uns tut. Und wir erkennen aber auch Wahrheit. Wahrheit. Wenn da jemand ist, der dich ganz kennt, der alles von dir weiß, dann weißt du, das tut weh. Wahrheit tut weh. Die Wahrheit über uns zu erfahren, tut weh. Wenn das Licht von Jesus hineinscheinen darf, auch in die dunkelste Ecke unseres Lebens, dann wissen wir, das tut manchmal weh. Aber es muss wehtun, damit es heil werden kann. Auf dieses Kommen von Jesus gibt es zwei Reaktionen. Und diese Reaktionen, die stehen auch hier in diesen Versen, kurz davor in Johannes 1, 10 und 11 und in Johannes 1 und 12. Es gibt nur zwei Reaktionen auf dieses Kommen von Jesus und seinen Wunsch, bei uns einziehen zu können. Die erste, in Johannes 1, 10 und 11, da heißt es, er war schon immer in der Welt, die er durch ihn entstand, doch die Menschen erkannten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Die erste Reaktion, die typisch ist, die Mehrheitsreaktion ist, ist, ihn nicht zu erkennen als der, der er ist. Und ihn nicht aufzunehmen als der, der klopft an die Tür unseres Herzens und der hinein will und den die meisten Menschen nicht hineinlassen. Obwohl sie sich sehnen nach einem Zuhause, obwohl sie sich sehnen nach einem Ort, nach einem Gegenüber, der sie kennt und trotzdem liebt, wie niemand sonst. Wir können Jesus nicht erkennen und nicht aufnehmen und dann feiern wir Weihnachten mit allem, was wir als Zuhause sehen würden. Mit Wärme, vielleicht mit Familie, vielleicht mit Freunden, mit den Menschen, die wir lieben, vielleicht mit einem Baum, vielleicht mit Geschenken, vielleicht mit einem richtig guten Braten oder was auch immer dein Leibgericht ist. Und wir haben all das und doch nicht zu Hause. Weil wir Jesus nicht erkennen und nicht aufgenommen haben. Und es gibt die zweite Reaktion, ein Vers weiter in Johannes 1, Vers 12, die so beschrieben ist, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du darfst jetzt, heute, in den Tagen bis Weihnachten, an Heiligabend, wann auch immer du vielleicht auch dieses Spüren, dieses Anklopfen Gottes an deiner Herzenstür verspürst und ihm aufmachen möchtest, kannst du ihn aufnehmen, kannst glauben an diesen Jesus und im Glauben und durch den Glauben Kind Gottes werden. Und dieses Aufnehmen bedeutet nicht, dass du das alles, was ich jetzt gerade versucht habe, dir nahezulegen, schon verstanden haben musst. Ich habe es noch nicht mal ganz verstanden. Aufnehmen heißt Vertrauen. Vertrauen. Aufnehmen heißt die Tür öffnen und erfahren, dass da wirklich einer ist. Und das kann ich von mir sagen, der mein Zuhause ist wie niemand sonst. Auch wenn ich meine Familie liebe. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus, willkommen in dein Lebenshaus. Und er ist die Antwort auf die Sehnsüchte, die du hast, wenn du nach all dem Lärm, nach all dem Stress, nach all der Müdigkeit in dich hineinhorchst. Er ist die Antwort auf deine Sehnsüchte und er will bei dir wohnen. Er will bei dir einziehen. Und du findest auf deinem Platz diese Karten. Oder vielleicht sitzt du drauf. Oder vielleicht sind sie neben dir. Und Da ist eine Frage drauf, wo kann Jesus in mein Leben einziehen? Und auf der Rückseite hast du viel, viel Platz. Hast du weiße Fläche und zwischen den Stühlen müssten Stifte sein. Ansonsten fragst du dich einfach durch. Und wenn du möchtest, dann kannst du auf diese Karte ein Haus zeichnen. Es muss nicht gerade sein, es kann statisch zweifelhaft sein, es ist egal. Aber du kannst ein Haus zeichnen und du kannst vielleicht Jesus einladen, schreiben, wo du ihn hinein einladen möchtest. Sei es zum ersten Mal in dieses Haus oder auch in einen Raum dieses Hauses. Ich will das ganz praktisch machen. Vielleicht ist es dran, dass du Jesus einlädst, in dein Arbeitszimmer zu kommen. Da, wo du vielleicht die meiste Zeit bist. Da, wo, wenn du mal drüber nachdenkst, irgendwie manchmal das Gefühl hast, eigentlich ist die Arbeit der Herr meines Hauses und nicht ich bin Herr meines Hauses, geschweige denn Jesus. Vielleicht darfst du Jesus einladen in dein Schlafzimmer, wo du sagst, hey, wenn ich da alleine bin, dann tue ich Sachen, die sind nicht okay, das weiß ich. Oder du tust Sachen, wo du nicht alleine bist und die sind auch nicht okay. Oder da war mal jemand und der ist der nicht mehr und du liegst auf deiner Betthälfte und die Person, die mal dein Zuhause war, ist nicht mehr da. Wenn Jesus hineinkommt in das Schlafzimmer, dann bist du nicht mehr allein. Vielleicht bist du auch Single und da hat noch nie jemand gelegen. Wenn Jesus hineinkommt in dein Schlafzimmer, bist du nicht mehr allein. Vielleicht darf er auch hineinkommen in dein Wohnzimmer, dass du schon so lange nicht mehr geöffnet hast und du magst es wieder öffnen, weil du dich nicht mehr schämst für, wie es da aussieht oder wie spartanisch es ist und dass du eigentlich gar nicht Platz genug hast für Gäste, weil die Scham genommen ist, als Jesus eingezogen ist, war sie auf einmal weg. Und auf diese Art und Weise kannst du mit dieser Karte Jesus einen Platz geben an deinem Tisch. Dieser Stuhl ist noch frei, da liegt noch kein Handtuch drüber oder eine Mütze oder so. Symbolisch dafür, dass vielleicht Jesus auch heute an deinen Tisch kommen darf. Du kannst aber auch Jesus zum ersten Mal einladen in dein Lebenshaus. Vielleicht hast du das noch nie getan. Vielleicht spürst du das Klopfen an deinem Herzen. Weil du gehört hast heute und irgendwie innerlich spürst, er könnte die Antwort sein auf deine Sehnsüchte, die du hast. Wenn du das heute zum ersten Mal tun möchtest, dann lade ich dich ein Gebet mit mir zu sprechen. Ich lade uns alle dazu ein, aber ich lese das erste Mal vor und beim zweiten Mal können wir das zusammen sprechen und vielleicht ist es für dich das erste Mal. Ich lese es einmal vor. Jesus, du Licht der Welt, du siehst meine Dunkelheit, meine Schuld, meine Sorgen, meine Schwächen. Danke, dass du mich liebst, am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und lebst, weil du auferstanden bist. Ich komme zu dir im Glauben. Bitte vergib mir, was mich von dir getrennt hat. Ich öffne dir mein Herz und gebe dir meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Mach mich zu deinem Kind und schenke mir deinen Heiligen Geist. Leuchte mir den Weg hin zum ewigen Leben. Erneuere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir gehören. Amen. Und ich lade uns ein, aufzustehen. Und ich möchte beten und dann gleich nochmal dir die Möglichkeit geben, dieses Gebet mitzusprechen, laut oder leise. Und ich bete, Herr, danke dafür, dass du nicht geblieben bist auf dem Thron im Himmel. Das hättest du tun können. Du hättest so wie alle anderen Götter oder Menschen, die wir dazu erhoben haben, weit weg bleiben können. Aber das bist du nicht. Herr, danke, dass du Mensch geworden bist. Zerbrechlich, Du hast Müdigkeit erlebt. Du hast Einsamkeit erlebt. Du hast Schmerzen erlebt. Du bist verstoßen worden. Du wusstest nicht, wo du schlafen solltest. Und am Ende bist du gestorben. Danke, dass du das für uns getan hast, Jesus. Kein Gott ist wie du. Und Herr, wir danken dir dafür, dass wenn du hineinkommst in unser Zuhause und wir sind dankbar für das Zuhause, was wir haben, wenn wir vier Wände haben und ein Dach über dem Kopf, wenn wir Menschen haben an unserer Seite, dann sind das Geschenke, die du gibst, aber wir dürfen wissen, wir sind nirgendwo so zu Hause wie bei dir, Jesus. Und so laden wir dich ein, dass du kommst. Jesus, komm du in unsere Arbeitszimmer. Da, wo Arbeit zu einem Götzen geworden bist, Jesus, komm du dort hinein und nimm du wieder den Platz an der ersten Stelle ein. Vielleicht ist das der Raum, in den du heute Jesus einladen musst. Jesus, komm du hinein in ein Schlafzimmer, wo wir vielleicht alleine sind und verzweifelt sind, weil wir alleine sind. Komm du hinein, dass wir nicht mehr einsam sind. Wenn du kommst, dann ist jemand da, der uns besser kennt als jeder andere. Komm du hinein in das Schlafzimmer von denen, wo mal jemand lag und die Person ist nicht mehr, ist ausgezogen, ist gegangen oder ist sogar gestorben. Komm du hinein. Sei du unsere Geborgenheit. Sei du der Tröster, sei du die Nähe, die wir brauchen und die wir nirgendwo finden. Jesus, komm du hinein, da wo wir nebeneinander liegen mit einem Menschen, dem wir Ja gesagt haben und wir haben uns nichts mehr zu sagen. Komm du hinein mit deiner Liebe. Erneuere Liebe. Gib Weisheit, wie man wieder ins Gespräch kommt. Werd du wieder Mittelpunkt von Ehen in dieser Gemeinde, von Beziehungen, wo du der Mittelpunkt bist und sein sollst und bleiben darfst. Jesus, komm hinein in die Kinderzimmer, da wo wir uns so sehr wünschen, dass du einziehst und noch nicht eingezogen bist. Jesus, komm hinein, da wo wir unser Wohnzimmer, wo wir es nicht mehr geöffnet haben für Menschen, weil wir uns schämen. Komm du hinein und öffne du wieder unsere Häuser, unsere Wohnungen für Gemeinschaft, die wir so dringend brauchen, weil wir wissen, du bist in der Mitte, wenn wir zu zweit, zu dritt und zu noch mehreren zusammenkommen. Jesus, komm hinein. Und Jesus, komm hinein bei denen, die dich noch nie eingeladen haben und wo du dieses Gebet, was wir jetzt miteinander beten wollen, hörst, annimmst und uns zu Kindern von dir machst. Und so beten wir, Jesus, du Licht der Welt, du siehst meine Dunkelheit, meine Schuld, meine Sorgen, meine Schwächen. Danke, dass du mich liebst, am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und dass du lebst, weil du auferstanden bist. Ich komme zu dir im Glauben. Bitte vergib mir, was mich von dir getrennt hat. Ich öffne dir mein Herz und ich gebe dir meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Mach mich zu deinem Kind und schenke mir deinen Heiligen Geist. Leuchte mir den Weg hin zum ewigen Leben. Erneuere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir gehören. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.